werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewisslich einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren, und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Soweit erstmal Gottes Wort. Vielleicht möchte ich am Anfang erstmal nochmal irgendwie die Begebenheit irgendwie euch vor Augen stellen, was passiert ist. David war ja über eine ganz lange Zeit unter der Verfolgung gewesen vom Saul. Und der sah den David als Konkurrenten an und er hatte sich das fest aufs Herz gelegt, den David umzubringen und zu töten. Und dann gab es nach einer großartigen, schönen Rettung von Gott in dem Herzen des Davids den Gedanken, ich will doch zu den Philistern gehen und will mich da irgendwie bei den Philistern einbringen und mit den Philistern kämpfen. Sonst wird Saul mich doch eines Tages irgendwie erwischen und umbringen und mir das Leben nehmen. Und wir haben, als wir uns das angeguckt haben, darüber nachgedacht. Wenn wir bei uns selber denken und Gott irgendwie außen vor lässt, dann sieht der Weg erstmal vielleicht ganz gut aus, aber die Folgen waren gewesen eigentlich, dass der David ziemlich in die Pedrouille kam, dass es irgendwie von den Philistern eher herausgefordert ist, gegen sein eigenes Volk zu kämpfen und Gott ihn davon abgehalten hat. Und er zurückgeschickt worden ist nach Ziklag. Diese Stadt ist ihm anvertraut worden von den Philistern, dass er mit seinen Leuten dort wohnen kann. Und er kommt zurück nach Ziklag und findet Ziklag niedergebrannt, findet alle Leute weggeholt, Frauen, Kinder, die Stadt war leer niedergebrannt, es war nichts mehr vorhanden. Die Amalekiter waren eingefallen, hatten alles zerstört und hatten Tiere, Menschen, alles als Beute mitgenommen und alles, was dort zu finden war. Vielleicht mal erstmal, was waren das für Leute, die mit dem David unterwegs waren? Und vielleicht eine Sache, wenn wir uns jetzt so den David angucken. Wir können einmal sehen, wie ganz persönlich der David gelebt hat und was er mit Gott erlebt hat. Aber auf der anderen Seite finden wir in manchen Sachen wirklich den David als Vorbild auf den Herrn Jesus. Also es sind zwei Blickrichtungen, die wir in diesen Begebenheiten haben können. Einmal das, wie David mit seinen Situationen, auch mit seinen Fehlentscheidungen umgegangen ist. Und wir sehen in anderer Weise den David als Vorbild auf den Herrn Jesus. Er war der zukünftige König, der Jesus ist unser zukünftiger König, er ist unser Herr. Erstmal zu den Männern, die mit dem David unterwegs gewesen sind. In 1. Samuel 22 finden wir, was das für Leute waren, die der David um sich gesammelt hatte. 1. Samuel 22 ab Vers 2. Und er sammelte sich, und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Das ist eine Zeit vorher. Die Zahl der Leute, die sich ihm angeschlossen haben, ist gestiegen auf 600 Mann. Mit ihren Kindern, mit Familien sind mit ihm gezogen. Und noch ein Kennzeichen von diesen Männern finden wir in dem Kapitel, was wir jetzt gelesen hatten, Kapitel 30, in Vers 22. Und allerlei Böse und Nichtswürdige von den Männern, die mit David gezogen waren. Weil wir finden hier noch Charaktereigenschaften von denen, böse und nichtswürdig. Und der David ist ihr Anführer. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe gedacht, keine dieser Eigenschaften von den Männern, die wir jetzt gelesen haben, trifft nicht auf mich auch zu. Je mehr Gott mich ins Licht gezogen hat, je länger ich mit dem Herrn Jesus unterwegs bin, merke ich, dass diese Eigenschaften auch alle auf mein Herz zutreffen. Und trotzdem hat der Jesus mich in sein Gefolge genommen. Durfte ich mich meinem Herrn anschließen? Ist der Jesus die Garantie dafür, sich zu kümmern um mich, um mein Leben, um das, wer ich bin, um meine Versorgung? Noch einen anderen Blick. Die Amalekiter hatten alles weggenommen. Nichts war mehr da. Wir haben dann gelesen, als sie das gehört hatten, weinten sie, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und dann wandelte sich bei den Männern Davids die Trauer in Wut um. Sie wollten David umbringen. Die waren nicht damit einverstanden und wollten David töten. Und wir hatten zum Schluss in Vers 6 dann gelesen, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und wir haben uns daran erinnert, auch diese Formulierung, stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das in dem Herrn Jesus sein, was heißt wirklich Buße getan zu haben, wirklich das eigene Ich und das eigene Wollen abgegeben zu haben, weil der Jesus hat zugesagt, und das haben wir uns im Neuen Testament angeguckt, dass der, wer mit ihm gestorben ist, auch mit ihm leben wird. Und dass der dann auch in dem Herrn Jesus zu Hause sein wird. Der David tat diesen Schritt. Der tat diesen Schritt zurück in die Gemeinschaft zu seinem Herrn und zu seinem Gott. Und ich finde das Spannende, und das ist eine Situation, wo ich, wenn ich an mein Leben denke, am meisten drin versage. Ich komme zurück zu meinem Herrn, ich habe wieder Gemeinschaft und dann sehe ich so viele Dinge, die zu tun sind, wo ich eigentlich gefordert bin. Ich muss ja eigentlich jetzt was tun. Meine Kinder, meine Frauen, alles ist weggeführt. Ich muss doch handeln. Und aus der Gemeinschaft gehe ich in die Tätigkeit hinein und verliere wieder meinen Herrn und Heiland aus den Augen. Der David macht an diesem Punkt was anders. Der David aber sagte zu dem Priester Abiathar, den Sohn Abimelech, bringt mir doch das Ephod her. Und Abiathar brachte das Ephod zu David. Und dann steht, und David befragte den Herrn. Wenn ich an den David denke, denke ich immer wieder neu daran, dass eigentlich wie der David seine Psalmen geschrieben hat, wie der David Dinge in seinem Leben erlebt hat, dass der David in vielen Dingen eigentlich ja gelebt hat wie wir, wie im Neuen Testament. Er hat vieles aus dem Glauben und aus der Enge und der Nähe und der Beziehung mit seinem Herrn gemacht. Die normalen Vorschriften, was Gesetz und Opfer, das war gar nicht möglich gewesen. Da war vieles zerstört gewesen. Kurz vorher sind 85 Priester, unter anderem der Vater von Abiathar, der Ahimelech, auch mit durch Davids Schuld ums Leben gekommen, ihnen das Leben genommen worden. Die Bundeslade hatte nicht mehr ganz seinen Platz, die war bei den Philistern, ist wieder zurück. Das ist alles auseinandergerissen worden. So eine ganz normale Beziehung, wie das im Alten Testament möglich war, war irgendwie dahingegeben. Aber David, der hatte diesen Zugang zu dem Herrn Jesus und zu Gott gesucht. Und ich bin eigentlich dabei hängen geblieben, was macht Abiathar? Er sagt zu dem Priester Abiathar, und der muss das ja mitgenommen haben, der muss ja einer der 600 gewesen sein, die mit David gezogen haben. Er musste dieses Ephod dabei gehabt haben, dieses Priesterkleid, dieses Oberkleid, dieser Schurz, der angezogen worden ist. Und ich gehe davon aus, diese normalen Priester hatten ein leinendes Ephod, und wenn das Ephod hier ausführlich beschrieben als das Ephod beschrieben worden ist, dass es wirklich dieses Ephod des hohen Priesters war. Und wenn wir uns das angucken, wenn ich mir das selber angucke und mir bildlich vor Augen stelle, ich sehe in so vielen Dingen mit warmem Herzen meinen Herrn und Heiland vor mir. Das war gewebt und gemacht aus zweierlei Purpur, roten und lila Purpur. Das war aus Karmesin gemacht, Purpurs von der Purpurschnecke, Karmesin. Ich habe jetzt wieder das vergessen, wo es her ist. Aus Byssos. Und Byssos ist, das kann ganz feiner Leinen gewesen sein. Es gibt aber auch die Byssos-Muschel, die so Haare hat. Und das ist auf jeden Fall ganz feines, weißes Gewebe geflochten. Und dann wurde Gold gehämmert und in Streifen geschnitten. Und das wurde alles miteinander verwoben und zu diesem Ephod geflochten. Weil das Ephod war was, womit der hohe Priester oder das andere Ephod, wo der Priester mit in Gottes Gegenwart trat, wo er sich darauf einrichtete, wirklich Gemeinschaft mit Gott zu haben, was notwendig war, um irgendwie da hinzutreten. Aber das Besondere an diesem Ephod war noch, es waren auf der Brust 12 Steine. Und auf jedem Stein war mit Siegelgravur eingemeißelt der Name des Stammes, von jedem Stamm Israels, jeder Stamm auf einem Stein eingemeißelt. Mit Siegelgravur. Das ein Siegel bedeutet immer, da ist eine höhere Macht, die beurkundet das, die steht dahinter. Das gleiche auch auf den Schulterklappen, jeweils auf 2 Steinen 6 Stämme eingemeißelt. Und wenn der David jetzt da war und wenn der David sich dieses Ephod bringen ließ und auf dieses Ephod guckte, und es war jeder Stein ein anderer Edelstein oder Halbedelstein gewesen. Ich kann die gar nicht zusammenfassen. Ich habe meine Tochter mal irgendwann mal gefragt, die konnte auch nicht alle. Dann sah er Juda, seinen Stamm. Da war seine Familie mit drin, sein Haus und er persönlich mit inbegriffen. In diesem Stein eingraviert mit Siegelgravur. Auf der Brust, auf dem Herzen dessen, der in die Gegenwart Gottes tritt. Mit Siegelgravur eingraviert auf der Schulter. Bei dem, der mich auf der Schulter in die Gegenwart Gottes tritt, bringt. Das ist ein Blick für mich so auf den Herrn Jesus, der als hoher Priester, wir haben es heute in der ersten Stunde noch gelesen, mit seinem Blut in das vollkommene Heiligtum, in den Himmel eingetreten ist, um sich für dich und mich zu verwenden. Diesen Blick hatte der David, als er auf dieses Ephod schaute, aber er sah noch was auf diesem Ephod. Dieses so wunderbar, was der Schönheit Gottes entsprach, was so wunderbar gemacht worden ist. Und das, was mich am meisten fasziniert, bei dem Ganzen, was in der Stiftshütte gebaut worden ist, es steht hinterher immer wieder, und sie taten nach all dem, was Gott geboten hat. Also, was wir hier finden, das ist genauso gemacht worden, wie Gott es wollte. Wenn ich nachher an den Tempel, den Salomo baute, finden wir nichts davon. Da finden wir, das machte er. Aber da sagt Gott, wenn ihr in all dem bleibt, in meinen Worten, dann werde ich in eurer Mitte wohnen. Dann werde ich Platz machen in diesem Haus. Aber hier, das war genauso gemacht worden, in dieser Schönheit, wie Gott das wollte. Nach Gottes Gedanken und nach Gottes Wort ist es gemacht worden. Und da schaute jetzt David drauf und er sah noch was auf dem Ephod. Dieses so wunderbar gemachte Ephod war vollgesprenkelt mit Blut, eingetrocknet. Weil der Priester, der musste sich vorher mit Blut besprengen, um ins Heiliggottum gehen zu können. Und das ist für mich so, Wenn ich die Schönheit und die Herrlichkeit meines Herrn angucke, sehe ich auch das Blut, was für mich geflossen ist, dass ich diese Gemeinschaft haben kann. Ich finde das wunderbar zu sehen, wenn wir gucken, worauf David geschaut hat. Und das erklärt mir dann auch diese innige Gemeinschaft in dem Gespräch, was jetzt David mit Gott und dem Herrn hat. Und David befragte den Herrn. Also, das war ein Gespräch in dieser Zweisamkeit, in diesem, Herr, du sollst jetzt bestimmen. Nicht, ich sag dir, Herr, jetzt mach mal oder so, sondern er kam aus dieser innigen Gemeinschaft und guckte da drauf und dann befragte er den Herrn und wartete auf das, was der Herr sagte. Soll ich dieser Schar nachjagen? Werd ich sie einholen? Und der Herr antwortete. Das tut der Herr auch noch heute. Er antwortet, wenn du sein Wort liest, wenn du mit ihm redest. Der Herr will mit dir in ein inniges Gespräch kommen. Nur hab ihn wirklich im Blick. Nimm dir diese Zeit auch zu erkennen, mit wem du es zu tun hast. Auch sein Wesen, der dich wirklich auf dem Herzen trägt und auf der Schulter trägt. Wir sind oft, oder ich bin auch so oft, so angespannt in meinen Angelegenheiten. Und dieser Blick, so wirklich auf den Herrn Jesus, kommt zu kurz. Und der Herr sagte, ja, jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewisslich einholen. Und er antwortet noch drüber da hinaus. Und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Da zog David hin. Er und die 600 Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Es war eine Schar, die zusammengestellt war, um den David, den zukünftigen König. Ich denke, wie wir jetzt auch als Gemeinde hier zusammen sind, sind wir zusammengestellt, einfach auch um den Herrn Jesus herum. Ich musste daran denken, an das, was ihnen weggenommen ist, was ihnen sozusagen vom Herzen gerissen wird, ihre Frauen, ihre Kinder. Das ist was, was einem keine Ruhe lässt. Und ich musste daran denken, dass vielleicht ich, vielleicht du auch und einige andere bangen. Bangen um Menschen, die ganz nahe zu dir gehören und die weggerissen worden sind. Und wenn wir an die denken, die weggerissen haben, das waren die Amalekiter gewesen. Das waren Nachkommen Esaus gewesen. Das waren wilde Krieger gewesen. Und wenn wir an Esau denken, wie viel Anrecht hat er gehabt, als Sohn Isaaks, Erstgeborener zu sein, Erstgeburtsrecht zu haben, von einem, der göttliche Verheißung hatten. Und er hat das für den kurzen Genuss von einem Teller Linsen weggegeben, verachtet, hat das Göttliche verachtet und hat das Zeitliche den Moment vorgezogen. Das war Esau gewesen. Das Göttliche verachtet, für nichts geachtet, für einen Teller Linsen hat das weggegeben. Und sich entfernt mehr und mehr aus der Gemeinschaft, aus den Gedanken, aus der Nähe Gottes. Und die Nachkommen sind Feinde Israels gewesen. Weil wie kann Gott und das andere Gemeinschaft haben? Es geht nicht. Es waren Feinde geworden. Wenn Menschen irgendwie, die wir lieb haben, wo wir merken, die sind herausgetreten irgendwie so aus dieser engen Beziehung zu meinem Jesus. Und wie oft habe ich hier in eurer Mitte gesessen und war weggerissen gewesen in meinem Herzen aus dieser Gemeinschaft, aus der Nähe zu Gott, weil mich andere Sachen in meinen Herzen und Gedanken beschäftigt haben. Und da gibt es dann Leute, die ins Gebet gehen und fragen, soll ich dem nachjagen? Soll ich dem nachgehen? Wir dürfen im Gebet nachgehen. Wir dürfen uns an den Herrn wenden. Und wir dürfen auch im Miteinander, wie hier die 600 im Miteinander, dem nachjagen. Wir können gemeinschaftlich ins Gebet für den einen oder anderen eintreten. Aber jetzt kommt eine Sache, und die gibt es auch, und die gibt es auch heute in unserer Mitte. Die durften nachjagen, was machten sie? Sie zogen los. Warum? Es waren 200 dabei, die waren viel zu schwach zum Nachjagen. Die hatten keine Kraft. Die waren durch die Umstände und das, was sie bis jetzt erlebt haben, die konnten nicht mehr. Und dann kommen sie zu diesem Bach Besor. Ich habe mal geguckt, ich meine, das heißt Wildbach. Die waren nicht in der Lage, und stell dir vor, mit Kampfgepäck durch einen Bach, der ein Wildbach ist, durchzuziehen, wenn du erschöpft bist. Ich bin nicht Schwimmer, ich würde auch sagen, ich bleib lieber auf der anderen Seite. Das ist in Ordnung so. David hat einen Blick dafür. Der eine ist nicht besser oder schlechter dadurch. Das ist so. Wir können das gar nicht ändern. Wenn ich keine Kraft habe, dann brauche ich Stärkung. Und David sagt, bleibt hier zurück. Und hinterher finden die beim Trost geblieben sind. Die haben auf all das andere aufgepasst, was nicht mit nötig war, mitzunehmen in den Krieg. Die sind bei dem Trost geblieben. Und die sind an dem Bach geblieben, wo Wasser war. Zur Stärkung, zur Erfrischung, um wieder aufgebaut zu werden. Und für mich ist das deutlich so, oder der schönste Blick, wenn ich ans Wasser denke, ist das Wasser des Lebens, was der Jesus da reicht. Es gibt Momente, wo du nicht mehr ziehen kannst, wenn Aufgaben oder Dinge anstehen, wo es einfach angesagt ist, zur Ruhe zu kommen und dir vom Herrn Jesus, vom Wasser des Lebens, neue Kraft zu geben. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das sieht der David und das sieht Gott und das sieht der Herr auch. Er sieht, was wir bedürfen. Er sieht, in welcher Lage wir sind. Ja, und wir müssen dann nicht bei allem irgendwie, obwohl wir die Kraft nicht haben, noch mitziehen. Und dann lesen wir das Wort, was eigentlich am Anfang, sie zogen erst hin und jetzt waren die 200 zurückgeblieben und da waren jetzt 400, die Kraft hatten. Und wir lesen von den 400 und sie jagten ihnen mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Da war die Kraft bei den 400 wirklich, Gas zu geben, um die einzuholen. Ich will das jetzt nicht unbedingt lesen. In 5. Mose 20 finden wir sozusagen so Gottes Vorstellungen davon, wenn das Volk Israel in den Krieg führt, die Anordnung dafür. Da wird auch ganz viel aufgezählt, wer nicht mitziehen soll. Wer gerade geheiratet hat, wer ängstlich ist, dass da aufgezählt ist, bleibt zu Hause. Ich möchte, dass die, die wirklich es auf dem Herzen, die Kraft von mir haben, die sollen losziehen. Aber da wurde auch gesagt, ähnlich wie der David das gemacht hat, dann tretet die vor den Priester und er soll sie lehren und soll sagen, ihr sollt keine Angst haben, wenn es eine Übermacht ist. Denn der Herr, euer Gott, wird für euch streiten. So, wenn ihr das mal nachgucken wollt, 5. Mose 20 steht das. Für mich kommt jetzt in den nächsten Versen nochmal eine besondere Begebenheit. Welche Eile hätte ich gehabt, wenn ich wüsste, meine Kinder, meine Frau sind weggeführt. Alles, was ich habe, ist weg, meine Habe. Und ich, wenn ich Kraft gehabt hätte, ich hätte nicht gebremst, da weiter zu jagen. Aber Gott bringt plötzlich eine kleine Bremse da rein. Das finden wir beim Herrn Jesus auch. Da sollte die Tochter des Jairus irgendwie geheilt oder von den Toten auferweckt werden. Und plötzlich kommt eine Frau und fasst ihn von hinten an seinen Saum, die blutflüssig war. Und alles stoppte. Was müssen die Leute nervös geworden sein, dass der Jesus dann die Ruhe hat? Da ist es doch viel nötiger. Und hier kommt auch ein Stopp. Und dieser Stopp, wenn du wirklich auf dem Weg bist, wenn du wirklich dich dran machst, so diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen, wenn du dabei bist, wirklich dein Leben dafür einzusetzen, zu retten und zurückzuholen. Vielleicht können wir gleich mal ganz kurz einen Blick noch in Epheser 6 werfen, wo dieser Kampf, in dem wir heute stehen, irgendwie beschrieben wird. Dann kommt hier was, ein Einschub rein. Den kenne ich aus meinem Leben, vielleicht kennst du den auch. Und sie fanden einen Ägypter, Vers 11, auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte 3 Tage und 3 Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sagte zu ihm: Zu wem gehörst du? Und wo wohnst du? Er antwortete: Ich bin ein junger Ägypter, der Knecht eines Amalekiters. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in das Gebiet von Juda und ins Südland von Kaleb und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David sagte zu ihm: Willst du mich zu dieser Schar hinabführen? Und er antwortete: Schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst. Und ich will dich zu dieser Schar hinabführen. Ägypter ist immer ein Bild in der Bibel auch für einen Mensch ohne Gott. Ein Mensch dieser Welt, wie er geboren ist. Ist geboren irgendwie in Sünde, von sündigen Eltern. Einer, der Gott noch nicht kannte. Ägypter, irgendwie ein Bild für einen Mann dieser Welt. Und der Ägypter, der war Sklave eines Amalekiters. Wir haben eben einen ganz kleinen Blick geguckt über diese Gottlosigkeit der Amalekiter. Gott entgegengewandt. Ich muss dir so, in den letzten 5 oder 6 Jahren ist das mir so deutlich geworden, in der Zeit irgendwie auch immer wieder, wo ich in Basbeck war, dass wir als Menschen immer Knecht eines Herrn sind. Wir sind nie wirklich frei. Entweder sind wir Knechte unseres Herrn und Heilandes und haben dann wirklich Frieden und Freiheit, weil wir wissen, wem wir dienen und wem wir nachfolgen. Oder wir sind Knechte der Sünde und wir denken, wir wären frei und sind gefangen und finden keine Ruhe und keinen Frieden und sind immer unterhasst und unterhasst. Dieser Ägypter hatte einen Herrn, der war Amalekiter. Er hatte nichts Gutes für ihn im Sinn. Das Schöne ist, die Männer Davids begegneten ihn. David und die Männer gaben ihm Brot zu essen, Wasser zu trinken. Und dann reichten sie ihm ein Stück Feigenkuchen und Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er zu sich. Ich musste daran denken, wie eben auch dieses Wasser des Lebens und das Brot des Lebens. Wenn einer da niedergeschlagen ist, hinweggerauft und zum Sterben zurückgelassen worden ist von diesem ungöttlichen Herrn, der war mit ihnen fertig, war am Ziel, es geht dem Tode für ihn nach und lässt ihn fallen. Und dann wird ihm Brot und Wasser gereicht und er kommt wieder zu sich. Wir lesen das auch beim verlorenen Sohn. Als er zu sich kam, da dachte er an sein Vaterhaus. Da dachte er wieder an dieses göttliche Zuhause. Und hier wurde Brot und Wasser gereicht. Und ich denke, wenn einer wirklich niedergeschlagen ist, wenn einer wirklich ganz unten ist, durch die Dinge dieser Zeit, dann hilft nur eins, irgendwie wieder zu Kräften zu kommen, Brot und Wasser. Gottes Wort, die Versorgung aus Gott, Zusprüche von unserem Herrn, aus seinem Wort. Ich finde das schon sehr brutal, wie er sozusagen da krank zurückgelassen worden ist zum Sterben. Als er zu sich kam, kommt was ganz Schönes, finde ich. Er hat ein totales Bekenntnis abgelegt von all dem, wo er mitgemacht hat. Er hat ein Bekenntnis abgelegt davon, in welche Ortschaften sie eingefallen haben. Und ich war dabei gewesen, wo Ziklag, die Stadt, wo deine Leute wohnten, niedergebrannt zu haben. Ich war Teil dessen. Und das ist man, wenn man unter der Knechtschaft der Sünde ist, man Teil dessen, was von all dem, was gegen Gott steht. Und David fragt, willst du in mein Gefolge kommen? Willst du ziehen und mir das zeigen? Und wir merken die Bereitschaft dieses Ägypters, mit in das Gefolge Davids einzusteigen. Aber er hatte zwei Wünsche in seinem Herzen. Und sagte, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht tötest, noch krasser, und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst. Es war ihm so ein Anliegen, am Leben zu bleiben, aber es war ihm ein Anliegen, nicht wieder zurück in die Knechtschaft seines alten Herrn zu kommen. Und mir geht das jedes Mal neu so, wenn ich gefallen bin und wieder aufgestanden habe, dass ich den Wunsch habe, eigentlich da nicht wieder reingeraten zu müssen. Nicht wieder unter diese Knechtschaft der Sünde, der Gefangenschaft unter Schuld und Verstrickung reinzukommen, frei zu sein. Ich musste daran denken, ich habe es zweimal irgendwie in Jeremia gelesen. Da hat Gott schon sein eigenes Volk hingegeben, hat gesagt, das Gericht und Gefangenschaft wird nicht aufgeschoben. Ihr habt all das getan, um euch zu entfernen. Aber da waren Menschen gewesen, die an Gott festgehalten haben. Und das war immer 50-50, werde ich umgebracht oder gehe ich in Gefangenschaft. Und denen, an zwei Stellen sagt Gott, zu denen, die an dem Herrn gehalten haben, mit dem Herrn gegangen, ich gebe dir dein Leben zur Beute. Und ich denke, das ist auch hier, diesem Ägypter, widerfahren. Er hat sein Leben zur Beute bekommen. Und ist das, was wir bekommen, wenn wir jetzt beim Herrn sind, wir haben ewiges Leben. Das Leben zur Beute bekommen. Echtes Leben, Leben aus Gott. Wenn du auf dem Weg bist, wie hier irgendwie nachzujagen, auf dem Weg irgendwie Dinge wieder in Ordnung zu bringen, werden dir auch immer wieder Menschen vor die Füße gelegt, vor das Gesicht gestellt, die in der Welt unterwegs sind, die niedergeschlagen sind, die keine Kraft haben, die Gottes Wort brauchen. Ich war manchmal beschämt, wenn ich morgens noch nicht gelesen hatte, weil oft hat mir es geholfen, genau das, was ich morgens gelesen habe, auch weitersagen zu können. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen dieses Wasser und das Brot des Lebens. Und ich bin total erstaunt. Was haben die erlebt? Die sind zurückgekommen in die Stadt als Krieger. Alles war weg. Wie kommt das, dass sie noch so viel Versorgung bei sich hatten? Welches Kümmern darum, dieses Brot dabei zu haben, dieses Wasser. Selbst darüber hinaus Feigenkuchen, Rosinenkuchen. Das ist das, was mir oft mangelt, versorgt zu sein mit Dingen von Gott, weil wir bedürfen es. Wir haben nichts aus uns selber weiterzugeben. Wir müssen versorgt sein, wenn Gott uns Menschen vor die Füße legt, die niedergeschlagen, die es notwendig haben, aus dieser Zeit, aus dieser Welt. Sei es in der Nachbarschaft, an dem Platz, wo du stehst. Und Gott lässt uns immer wieder so Unterbrechung geben. Ich bin manchmal hier in die Gemeinde gefahren. Ich habe überlegt, vor der Tür kamen Nachbarn zur Mittwochstunde. Fahre ich jetzt oder bleibe ich bei dem? Dieses zu merken, Gott stellt dir was vor die Füße. Und notwendig ist, wenn man was weiterzugeben hat, was den anderen zu sich bringt und was ihm wieder Kraft gibt, dann kann das nur das sein, was Gott dir vorher selber anvertraut hat. Ich will noch ein paar Sachen, so damit man die Begebenheit vielleicht irgendwie auch zu Ende kriegen, nur kurz noch anführen. Ich lese noch ein paar Verse ab Vers 16. Als er ihn hinabführte, siehe, da hatten sie sich über die ganze Gegend hin ausgebreitet. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen entrann, außer 400 junge Männer, die auf Kamelen stiegen und entflohen. Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatte. Alles brachte David zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder, sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sagten, dies ist die Beute Davids. Und David kam zu den 200 Männern, die zu erschöpft gewesen waren, um David zu folgen. Und sie kamen an den Bach Besor zurückgelassen hatte. Sie gingen David und dem Kriegsvolk entgegen, das bei ihm war. Und David trat zu dem Volk und fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Und allerlei Böse unter den und Nichtswürdige von den Männern, die mit David gezogen waren, sagte, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir den Feinden entrissen haben, nichts geben, sondern jeder nehme seine Frau und seine Kinder, die können sie mitnehmen und gehen. Aber David sagte, macht es nicht so, Brüder. Mit dem, was der Herr uns gegeben hat, er hat uns bewahrt und die Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Denn wie das Anteil dessen, der in dem Kampf hinabzieht, so soll auch das Anteil dessen sein, der bei dem Tross bleibt. Nie miteinander sollen sie teilen. Und so geschah es von diesem Tage an und darüber hinaus. Und David macht es zu einer Ordnung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Und David kam nach Ziklag und er sandte von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden und ließ ihnen sagen, siehe, da habt ihr ein Segensgeschenk von der Beute der Feinde des Herrn, denen in Bethel und denen in Ramoth, im Südland und in Jattir und denen in Aröer und denen in Sifmot und denen in Echtemor und denen in Rakal und denen Stämmen der Jachemeliter und denen der Städte der Keniter und denen in Horma und denen in Boashan und denen in Atash und denen in Hebron und nach allen Orten, wo David mit seinen Männern umhergezogen war. Also überall dahin, wo er in der Flucht war, überall da, wo er Begegnungen hatten, die hatten Anteil da gehabt an diesen Segensgeschenken. Und wir merken, dass auf der einen Seite die Männer sagten, dies ist die Beute Davids. Und sofort kam wieder was in die Herzen rein, wir geben nichts ab, das haben wir und die anderen gehen leer aus. Es ist schön, einen Herrn zu haben, der alles göttlich ordnet. Und ich finde das irgendwie ein Vorbild von dem David, dass er alle Dinge göttlich ordnet. Und wenn wir geschaut haben, was für ein Kampf muss das gewesen sein, von morgen bis zum Abend, bis zum nächsten Abend wurde gekämpft. Mit 400 Leute. Und 400 junge Leute auf Kamelen, die flohen. Welche Übermacht ist es, wenn die Macht des Herrn dabei ist? Und welchen Geschenk und welcher Reichtum, welcher Segen wird zuteil? Und wofür ist er da? Um ihn weiterzugeben. Nicht für sich zu behalten, sondern um ihn weiterzugeben. Das macht David in so einer vorbildlichen Weise nach. Und wenn da Unstimmigkeiten und wenn dann meine und vielleicht auch deine alte Natur manchmal durchkommt, sind wir zusammengestellt, dass der Herr uns zurechtweist und wieder an den Platz stellt, wo wir hingehören. Der Herr ist so gnädig und der Herr möchte zurechtbringen. Und es ist so schön zu sehen, dass niemand von den Angehörigen der Leute umgekommen ist. Dass alle unbeschadet, denen ist nichts geschehen, wieder zurückgegeben worden ist in ihre Familien hinein. Was für ein Geschenk ist das? Dass Gott zusammenbringen kann, wieder zusammenführt. Für mich war das einfach auch nochmal neu eine Hoffnung, einfach auch diesen Kampf auch im Gebet zu kämpfen. Für die, wo man weiß, die sind noch weggerissen. Die sind im Moment noch unter einer anderen Herrschaft, wie unter der Herrschaft unseres Herrn. Als ganz zum Schluss diesen ganz kurzen Blick noch in Epheser 6, wo wir einfach so drauf hingewiesen werden, mit welchem Kampf und mit welchen Methoden wir es zu tun haben, mit dem wir kämpfen, einfach, dass wir das einfach wir nochmal sehen, wie dieser geistliche Kampf aussieht. Ich denke, die meisten von euch kennen die fast auswendig, die Stellen aus Epheser 6. Ich möchte sie trotzdem gerne noch lesen zum Schluss. Ich lese Vers 11 bis Vers 17. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewaltigen, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgefertigt habt, stehen bleiben könnt. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei allem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Ich denke, dass das gelesene Wort genug auf uns wirken kann. Das wäre ja sonst eine eigene Predigt, darüber nochmal nachzudenken. Das haben wir, denke ich, auch das ein oder andere Mal schon getan. Wir merken, dass wir auch in einem Kampf drin sind und dass dieser Kampf bleibt, bis wirklich der Herr König ist und uns zu sich holt und wir in seiner Gegenwart sind. Bis er uns als seine Braut zu sich holt und er unser Bräutigam ist. Und solange sind wir in die Welt gestellt und der Jesus, Das haben wir uns oft angeschaut im hohen priesterlichen Gebet. Er hat für uns gebeten. Nicht, dass wir hier rausgenommen werden, sondern dass wir bewahrt werden vor dem Bösen. Wir haben Herrn, der an unserer Seite steht, wie der David an der Seite dieser Männer stand. Und er lässt uns nicht. Und er sieht uns. Und er sieht auch, wie er zurückkommt und sagt, ich höre hier, das haben wir alles. Nein, er fragt die zurückgebliebenen Matten, wie geht es euch? Wie steht es um euch? Und das fragt der Herr auch, wie steht es um dich? Der ist besorgt um dich. Ja, und er möchte stärken und er möchte aufhelfen, er möchte neue Kraft geben. Ich möchte hier schließen.